Lesen uns Matthäus 8, von Vers 14 bis 17. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihnen. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Ich denke, es ist einfach wichtig, wenn man die Bibel liest, und wir sind jetzt im Matthäusevangelium, da man sich einfach immer vergegenwärtigt, wo man sich befindet. Also ich möchte es einfach nochmals betonen. Es sind in der Kirchengeschichte die fälschesten Lehren, auch ein Großteil der Sekte, entstanden, weil man das alles nicht beachtet hat. Ich sage nochmal diese paar Grundsätze zu dem, was wir jetzt auch Bibelstudium praktisch, was wir hier machen. Die Bibel selber, man könnte sie so beschreiben: Das Alte Testament ist die Vorbereitung der Erlösung. Wir haben ja im Alten Testament den Sündenfall. Wir haben ja die Schöpfung, wir haben das mosaische Gesetz, wir haben Israel, die es als auserwähltes Volk praktisch von Gott gesucht und zurechtgebracht wird, in dem Sinne, dass es der Messias hervorbringen konnte, der Herr Jesus. Wir haben dann in den Evangelien die Ausführung dieser Erlösung, als der Jesus einfach nicht nur hier gelehrt hat für das Volk Israel, für seine Jünger, schon prophetisch in den Schriften, sondern als er am Kreuz von Golgatha diese Erlösung vollbracht hat, aus den Toten aufersteht, ins Totenreich geht, der Teufel völlig entwaffnet, aufersteht, in den Himmel geht und die Erlösung dort vom Sühnedeckel vollständig abschließt. Dann haben wir in der Apostelgeschichte die Verkündigung dieser Tatsache, zuerst nur bei den Juden, dann bei den Heiden. Dann haben wir in die Lehrbriefe, von Römerbrief bis Judasbrief, die Erklärung. Das ist wie eine Gebrauchserweisung. In der Offenbarung haben wir die Vollendung, wie geht's aus. Und jetzt hier in die Evangelia, in der Ausführung, ich möchte es nochmal betonen, das steht jetzt nicht alles auf dem Zettel, aber das ist einfach, dass wir es nochmal einordnen, weil das, was heute kommt, hat mit dem sehr stark zu tun. Galater 4, Abvers 4, das ist eigentlich eine Stelle, wo man kennen muss. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und da sagt die Bibel ganz klar, er hat seinen Sohn gesandt, unter das Gesetz getan, bis er uns losgekauft hat. Also bis er aus den Toten auferstanden ist, bis er ins himmlische Heiligtum ist, mit seinem Blut und die Erlösung vollzogen hat, so lang ist mosaisches Gesetz. Und erst mit der Ausgießung vom Heiligen Geist zu Pfingsten beginnt die Gemeindezeit. Bis zu dem Zeitpunkt haben wir Gesetz. Das siehst du auch an den Bibeltexten. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 1 werfen sie noch das Los, das Alte Testament. In dem Moment, wie der Heilige Geist ausgegossen ist, wird kein Los mehr geworfen. Da ist das Alte Testament vorbei. Da gilt der neue Bund. Und dort ist auch der Übergang. Aber jetzt, wenn wir heute das Matthäusevangelium miteinander betrachten, dann muss es klar sein. Wir haben die Zeit, wo noch das mosaische Gesetz gilt. Hier der Jesus ist jetzt gekommen als der Erlöser. Er lehrt jetzt, was Wahrheit ist für Israel, was Wahrheit ist für die Gemeinde, und er beginnt, das mosaische Gesetz zu erfüllen. Und das muss uns klar sein. Auch die Erlösung ist letztendlich nichts anderes wie Erfüllung des mosaischen Gesetzes. Weil nach dem mosaischen Gesetz verurteilt Gott praktisch jeden Menschen zum Tod, zum geistlichen und menschlichen Tod. Also geistlicher Tod meine ich Feuersee, die Hölle. Weil er sagt, die Sünde ist praktisch der Grund, warum du verloren gehst. Und jetzt kommt der Jesus, und der Höhepunkt ist dann, wo er mit seinem Blut das mosaische Gesetz völlig erfüllt, ist 3. Mose 16, der Versöhnungstag. Bei den Juden ist heute das nur so, dass in Israel Yom Kippur gefeiert wird, der Versöhnungstag. Und Das hat er getan. Und das, was wir jetzt in den Evangelien haben, das ist relativ einfach. Jetzt müssen wir eigentlich gucken, in welchem Evangelium bin ich? Jetzt können wir sagen, ist das so kompliziert? Das ist ja gar nicht kompliziert, das ist eigentlich einfach. Du hast im Matthäus-Evangelium einfach das Evangelium für Israel. Das siehst du auch, das ist das Evangelium des Königs Israels. Und ein König hat einen Stammbaum. Darum beginnt das Matthäus-Evangelium mit einem riesen Stammbaum, seiner Abstammung. Dann hat es einen Herold, Johannes der Täufer. Dann hat es eine Regierungserklärung des Königs. Das ist die Bergpredigt. Und dann beweist der König, dass er der König ist, dass er Vollmacht hat und da sind wir jetzt drin. Wir sind jetzt in dem Beweis, wo der Herr Jesus beweist, auch für Israel, für die Juden, dass er wirklich dieser Erlöser, der Messias, der ja verheißen ist, schau, 1. Mose, wo es heißt, der Same des Weibes wird dir den Kopf zertreten, dann Daniel, wo ganz klar beschrieben wird, in Kapitel 9, der Erlöser wird kommen nach diesen 69 Jahrwochen und wird das alles tun. Ist alles wunderbar geschrieben, aber jetzt sind wir mittendrin. Das heißt, wir haben jetzt hier praktisch die Schiene, wo er beweist, nachdem er seine Regierungserklärung abgegeben hat, die hat er ja abgegeben, haben wir studiert. Matthäus 5 bis 7, Bergpredigt. Und dann beginnt er aufgrund seiner Werke, aufgrund seiner Wunder und aufgrund seiner Zeichen zu beweisen, dass er der Messias ist. Ich habe es ja erklärt, dass die Juden geglaubt haben, dass das Überlieferung ständig so in der Bibel, aber man sieht es am Bibeltext, dass es so ist, nämlich aufgrund der Reaktion von Israel. Sie haben geglaubt, wenn der Messias kommt, kann er drei Wunder tun, die kein anderer Mensch tun kann. Und da beginnt sofort in Matthäus 8, nämlich einen, der Aussatz hat. Und Aussatz ist nicht Lepra. Aussatz ist mehr. Aussatz ist ein größeres Gebiet. Aber Aussatz war praktisch nach der Fertigstellung der fünf Bücher Mose laut der Überlieferung nicht mehr heilbar. Die konnte niemand mehr heilen. Na, eben eine Ausnahme, das waren Syrer. Aramäer, das war kein Jude. Und die haben gesagt, wenn der Erste kommt, der ein Aussätziger vom Aussatz befreit, das muss der Messias sein. Und so beginnt unser Kapitel, Matthäus 8, sofort mit der Reinigung vom Aussatz. Jetzt beginnen sofort die messianischen Wunder. Ich habe mir das drüber geschrieben, dass das ganz klar ist. Jetzt beginnt er zu beweisen, dass er der Erlöser ist, der Messias. Das zweite Wunder war, dass er, da kommen wir dann in Kapitel 12 dazu, einen Dämon ausgetrieben hat, der stumm war. Also wenn ein Mensch stumm war und besessen, konntest du ihn nicht befreien. Das ist ein ganz einfacher Grund. Ihr wisst es, der Jesus fragt einmal, wie ist dein Name? Und da sagt er, Legion. Bei den Juden war die Lehre so, du musst einen Dämon fragen, wie er heißt, nur dann kannst du ihn austreiben. Wenn der stumm war, konntest du ihn nicht austreiben. Und da haben sie wieder gesagt, wenn ein Mensch kommt, der Aussatz heilt, der hingeht und Dämonen austreibt, obwohl derjenige nicht seinen Namen sagen kann, ist der Messias. Das dritte ist, einem Blindgeborenen die Augen zu öffnen. Das steht dann in Johannes 9. Und wenn du das jetzt guckst, dann siehst du immer an der Reaktion von den Leuten, sie laufen dann zusammen, sagen zum Beispiel, ist dieser nicht der Sohn Davids? Das ist der Titel vom Messias. Bei dem Blindgeborenen sagt er, wie könnt ihr nicht an ihn glauben? Seit die Welt steht, ist es nicht geschehen, dass so etwas passiert ist. Jetzt passiert es. Alle drei messianische Wunder tut er. Und das, was hier jetzt heute bei uns dran ist, wir haben ja gesehen, die Heilung von dem Knecht, von dem Hauptmann von Kapernaum. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wir haben jetzt gesehen, er geht ins Haus des Petrus zu der Schwiegermutter, die Fieber hatte. Und im Grundtext ist davon ausgegangen, die hatte nicht 39,5. Die hatte heftiges Fieber. Das muss brutal gewesen sein. Die hatte heftiges Fieber und er geht einfach hin, berührt sie, sie steht sofort auf und ist sofort völlig geheilt. Und jetzt muss man das einfach einordnen. Jetzt könnte man ja sagen, ich habe Fieber, Herr Jesus, heile mich jetzt, wie im Petrus seine Schwiegermutter. Um das geht es mir auch heute Abend. Und genau das geht nicht, weil wir hier unter mosaischem Gesetz sind. Und laut mosaischem Gesetz, da gab es eine Regel, die gilt nicht für uns, sondern nur für die Juden unter dem Gesetz. im Neuen Bund, seit der Ausgießung des Heiligen Geistes, gilt für uns halt eine andere Regel. Und die steht in 2. Mose 15, Vers 26. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Also ein Jude hatte praktisch die Verheißung, wenn er gesetzestreu ist, dass er keine der Krankheiten kriegt, die die Welt bekommt. Das muss man sich vorstellen. Ausnahme habe ich ja gezeigt, der Elisa, der ihre Krankheit starb, weil Gott beschlossen hat, dass er ihre Krankheit sterben sollte. Das ist wieder was anderes. Das heißt, du hast hier einfach das Umfeld Israel. Wenn ich jetzt wissen will, ich habe ganz starkes Fieber, heilt mich der Herr, dann muss ich in die Lehrbriefe rein und gucken. Und dann habe ich genau drei Wege, wie man geheilt werden kann. Das haben wir ja in Teil 60 studiert bei der Krankenheilung, dass ich persönlich bete und sage, Herr, heile mich, nimm das Fieber weg, kann er machen, wenn er will. Das zweite, 1. Korinther 12, dass er wie eine Gnadegabe mir praktisch völlige Heilung schenkt. Oder Jakobus 5, die Salbung mit Öl. Aber auch nur an bestimmte Bedingungen. Also sieht man ganz klar. Aber hier hast du jetzt mosaisches Gesetz. Der Herr Jesus beweist durch das, was er tut, dass er der Messias Israels ist. Er heilt hier die Schwiegermutter von Petrus so radikal, dass sie sofort aufsteht und ihnen sofort dient. Das heißt, praktisch sie bedient. Und jetzt müssen wir einfach gucken, ich mache jetzt einen Sprung, bevor wir auf den nächsten Teil gehen, der hier auch eine Rolle spielt, zu 17. Jetzt wird erklärt, sowohl diese Krankenheilung, als auch, dass er zum Beispiel Besessene befreit, also Finsternismächte vertreibt und alle Kranken heilt. Wisst ihr, ist euch aufgefallen, das steht immer, alle. Das müssen wir einfach gucken, alle. Und jetzt steht in Vers 17 etwas ganz Einfaches. Wenn man jetzt wie ein kleines Kind die Bibel liest und nicht spitzfindig ist, dann muss man einfach das glauben, was hier geschrieben steht. Der irdische Heilungsdienst Jesu, solange er auf der Erde war, hatte den Hintergrund, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Das ist Jesaja 53, Vers 4. Ich lese uns die Parallelstelle. Da wird ja vom großen Gottesknecht geredet. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen, und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Das ist schon der Ausblick auf die Ablehnung Jesu durch Israel, das ist schon der Ausblick auf das, was er am Kreuz erlebt hat, Schmerzen, Leid. Und dann kommt die Stelle 4, fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Da erklärt die Bibel, wegen der Sünde ist er gestorben. Und jetzt geht halt manche Kreise hin und sagen, im Opfer Jesu. Also im Opfer Jesu ist zum Beispiel die Reinigung von Sünden drin. Wenn ich zu meinem Jesus komme und sage, rette mich und ihn aufnehme in mein Herz, dann sagt die Bibel klipp und klar, dann geht er hin. Ich brauche nicht einmal bitten, dass er es tut. Die Bibel sagt bereits, wenn ich ihn aufnehme, im Glauben dem zustimme, was Gott sagt, reinigt er mich vollständig mit seinem kostbaren und teuren Blut von allen Sünden. Und die Bibel sagt, Epheser 1, 7, die Vergebung der Sünde ist gleichzeitig die Erlösung, also die volle Erlösung. Mit der Vergebung der Sünde kommt die volle Erlösung zutage. Und das ist das, was hier praktisch gesagt ist. Jetzt gehen die Kreise hin und das sind oft Kreise, die einfach hier die Bibel nicht versteht und sie sagen, genauso wie die Vergebung der Sünde und die Errettung und die Erlösung im vollkommenen Opfer beinhaltet ist, Jesaja 53, ist auch die Krankenheilung. Und damit machst du die Leute kaputt. Selbst aus amerikanischen Kreisen der Pfingstbewegung hat jemand ein Buch geschrieben, der hieß Charles Farrar. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Auf der Zinne des Tempels. Und der sagt seine eigenen Kreise, Leute, ihr macht die Kranken kaputt, weil so wie ihr Krankenheilung predigt, stimmt's einfach nicht, hat er recht. Ich kann doch nicht sagen, wenn jetzt jemand kommt, so wie der Herr Jesus dir garantiert. Er sagt ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also wenn ich jetzt komme als Sünder und will gerettet werden, das war bei mir am 30.05. 1974 der Fall, ich wollte einfach gerettet werden, 4 Jahre erweckt. Und ich habe zu meinem Jesus geschrien und sofort hat er das Gebet erhört. Wenn ein Sünder zu meinem Jesus kommt, um Vergebung der Sünden, und bittet, dass er ihn rettet, dann tut er es sofort. Ob ich dann verstehe, dass ich in der Sekunde wieder geboren werde, ob ich verstehe, dass das Blut Jesu meine Sünde wegnimmt, spielt gar keine Rolle. Ich komme zu meinem Jesus, er rette mich. Aber indem ich nicht beinhaltet, dass ich automatisch geheilt werde. Jetzt wird da immer gesagt, so wie du Vergebung der Sünde garantiert hast, wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Das ist garantiert. Darum kann ich zu den Leuten sagen, wenn du zu meinem Jesus gehst, der wird dich nicht hinausstoßen. Aber ich kann nicht zu den Leuten sagen, er wird dich so heilen wie die Schwiegermutter des Petrus. Er wird dich so heilen, wie er der Knecht des Hauptmanns von Kapernaum geheilt hat. Ich kann auch nicht sagen, wenn jemand bei dir in der Familie stirbt, er wird einen Toten so auferwecken, wie er der Jüngling von Nain auferweckt hat. Das kann ich einfach nicht sagen, weil die Bibel sich nicht widerspricht. Und sie sagt hier, unzweideutig, da gibt es keinerlei Zweifel, der ganze irdische Heilungsdienst Jesu ist hier erfüllt. Er erfüllt Jesaja 53 mit seinem irdischen Heilungsdienst. Das heißt, ich kann Jesaja 53 nicht mehr heranziehen. Da steht im griechischen Wort, das heißt Blerou. Und das heißt vollständig erfüllen. Das ist wie wenn man ein Glas mit Wasser voll gießt, das überläuft. Also völlig voll. Damit muss ich sagen, wenn jemand kommt und sagt, Jesaja 53, er trug unsere Sünde, muss ich sagen, stopp. Bitte lies Matthäus 8, 17. Dort steht ganz klar, er hat mit seinem irdischen Heilungsdienst das erfüllt. Da steht nicht praktisch, er wird es weiter tun. Da steht, er heilt hier die Krankheit, damit es erfüllt würde. Das ist ganz klar, das kann ein Kind verstehen, weil er hier Bezug nimmt auf die Jesaja 53, 4 Stelle, ist ganz klar, durch sein Heilungsdienst ist Jesaja 53, 4 erfüllt. Aber nicht die nächste Stelle, für wahr, er trug unsere Sünde, er ist gestraft wegen unserer Sünde. Die sind nicht erfüllt, das steht nirgends. So, ich kann jederzeit zu meinem Jesus kommen und sagen, zu Deutsch, rette mich, nimm meine Sünde weg und er wird mich reinigen durch sein Blut. Das ist gar keine Frage. Das ist ein Automatismus. Aber hier, die Krankenheilung, das ist mir ganz wichtig, die gehört zu dieser Vorbereitung der Erlösung, die gehört zu der Tätigkeit des Messias. Das steht auch in Hebräer 2, 3 und 4. Da wird das nochmal ganz klar erklärt. Da ist dann auch die Austreibung von Dämonen und das alles dabei. Da steht nämlich, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Das erklärt er's. Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt. Das ist zum Beispiel die Bibelstelle, Johannes 3, 3 bis 5, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, Wiedergeburt. Er predigt ja ganz klar, du musst wiedergeboren werden. Und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben. Ja, wer hat ihn gehört? Das sind die Augen- und Ohrenzeugen, das sind die Apostel, das sind die Leute der Apostelzeit. Bestätigt wurden. Das ist wieder das, was in Apostelgeschichte 10 passiert, wo dann die erste Heide zum Glauben kommt und wo er dann zum Beispiel nicht sagt, jetzt heilt er alle eure Kranken. Er sagt was ganz anderes. In Apostelgeschichte 10 sagt er in Vers 36, dass man Israel praktisch das gesandt hat, damit er Frieden verkündigen ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über aller ist. Er sagt ihnen praktisch, du bekommst Frieden mit Gott durch den Herr Jesus, aber er schaut dein Herr dann. Und dann erklärt er, Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Er sagt es in der Vergangenheitsform, die Krankenheilung. Dann geht er weiter und sagt, dass er auferstanden ist in Vers 40. Dann sagt er in Vers 42, er ist der Richter der Lebenden und der Toten. Jetzt kommt der wichtigste Vers. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Und in dem Moment wird das predigt. Und die, ihr müsst euch das so vorstellen, die waren vorbereitet, die stimmen dem Glaube zu. Jetzt fällt der Heilige Geist sofort auf sie und werden alle wieder geboren. Das ist Hebräer 2, 3 und 4. Diese Errettung, die der Herr Jesus gepredigt hat und die Errettung, die die Apostel gepredigt haben, von der steht jetzt in 4. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Er gab es dazu, zum Herr Jesus und zu den Ohrenzeugen, mit Zeichen, Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Jetzt kann ich einfach nicht so tun, als würde Gott sagen, es ist alles gleich wie in Matthäus 8. Das ist ja immer das Problem. Man sagt, es ist alles gleich wie in Matthäus 8. Stimmt aber nicht. Es ist nicht gleich wie in Matthäus 8. Sondern er gab diese Zeichen, Wunder und diese flächendeckende Krankenheilung, wo er alle heilt. Und da sind dann manche Kreise einfach zu weit gegangen. Sie haben dann die Leute mit den Rollstühlen reinfahren lassen, haben gesagt, der Herr heilt alle. Das stimmt nicht. So, dieser Pfingstprediger, dieser Charles Farrer, hat seine Leute ganz klar gesagt, stimmt einfach nicht, was er sagt. Er heilt nicht alle. Das ist auch Fakt. Da hat er alle geheilt, weil er hat hier 2. Mose 15, 26, aber Israel vollführt, aber noch viel mehr. Da war der nicht alle gesetzestreu. Er hat auch den Beweis gebracht durch die Zeichen, dass er der Messias ist. Und Hebräer 2, 3 und 4 sagt klipp und klar, der Messias, der Jesus hatte diese Zeichen und die Apostel hatten sie. Wenn du wissen willst, was wir haben, dann musst du die Lehrbriefe lesen. Wir haben was Ähnliches, aber es ist anders, ist nicht mehr so schematisch. Und wenn man das jetzt ganz nüchtern liest, die Bibel sagt klipp und klar, das Haupt und Wichtigste, was geschehen ist, ist, dass er mich rettet. Ich lese uns Kolosser 1, 13. Das ist nämlich das, was dazwischen, in dem Zwischenvers ist, wo er die Besessenen frei macht, die Dämonen austreibt und diese Dinge tut. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich dessen bewusst ist. Und zwar, das geschieht mit der Wiedergeburt. Da haben die Gläubigen den größten Unsinn erzählt. Man muss das einfach ganz nüchtern sachlich sehen. Wir haben ja gesehen, Epheser 1, 7, Erlösung durch sein Blut. Wir haben gesehen, Apostelgeschichte 10, 43. Und das Matthäus 4, 23, wo auch geschrieben steht, er heilt alle Krankheiten, könnt ihr nachlesen in Teil 60 von unserem Bibelstudium von Matthäus. Dort sind alle Stellen aufgelistet. Aber jetzt kommen wir zu Kolosser 1, 13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Also er sagt, mit der Vergebung der Sünde, sobald der Jesus dir die Sünde vergibt, gehörst du nicht mehr zum Reich des Teufels, sondern du gehörst jetzt zum Reich Gottes. Du gehörst jetzt zur himmlischen Welt. Und darum sagt ja die Bibel in Epheser 2, 6, du bist jetzt in die himmlischen Orte versetzt. Von jedem Gläubigen, ich kann es nur menschlich beschreiben, geht eine direkte Leitung von meinem Geist, aus meinem Herz raus, in die himmlischen Orte. Ich bin direkt in die himmlischen Orte versetzt, ich habe Direktleitung. Hat jeder Gläubige. Das ist wunderbar, das ist diese Wirkung der Errettung. Aber jetzt geht Paulus weiter und erklärt, was das heißt. Dann kommen wir gleich zu unserem Matthäus-Text. Er sagt nämlich in Kolosser 2, Vers 13 und Folgeverse, er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Das ist der zentrale Punkt, Vergebung der Sünde. Und der Herr Jesus ist gekommen, in erster Linie uns zu erretten, dass wir nicht in die Hölle kommen. Der Punkt, wo es darum geht, ob ich jetzt geheilt werde. Wisst ihr, was nützt es mir, wenn ich eine Krankheit habe und ich werde geheilt und komme nicht in den Himmel? Das löst ja mein Problem nicht. Mein Problem ist die Sünde. Er rette mich, er ist gekommen, um mich zu retten. Und jetzt erklärt er, was das bedeutet. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöst. Diese gegen uns gerichtete Schuldschrift ist das mosaische Gesetz, wo wir zum Tode verurteilt werden. Und der Römerbrief, Kapitel 3, sagt ganz klar, auch Kapitel die folgende, das Gesetz bewirkt Zorn. Es bewirkt Vollerkenntnis der Sünde. Diese Schuldschrift, die hat er ausgelöscht. Das ist auch der Grund, warum die Bibel sagt, das muss man einfach die Zusammenhänge sehen. Wir sind seit der Wiedergeburt tot fürs mosaische Gesetz. Das heißt, ich werde vom mosaischen Gesetz nicht mehr verurteilt. Ich bin tot. Ich muss auch das Gesetz nicht mehr halten. Es ist erfüllt durch der Jesus. Ich bin tot. Ich bin einfach frei. Er sagt, es ist uns durch Satzungen entgegengestanden und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Dem Moment, wie der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, ist das mosaische Gesetz vollständig erfüllt worden. Aber 1. Timotheus 1,8 sagt, das gilt nur für die, die die Erlösung annehmen. Für die, die die Erlösung nicht annehmen, ist weiterhin das Gerichtsurteil, das Todesurteil da. Darum muss ich jedem sagen, der sich nicht bekehrt hat, du musst den Herr Jesus suchen. Du musst dich durch ihn retten lassen. Wenn du das nicht tust, gehst du verloren. Du bist verurteilt. Aber jetzt kommt das, was uns Gläubige betrifft. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das heißt, er ist hingegangen und hat die Finsternismächte vollständig entmachtet. Wisst ihr, das ist ja auch der Grund, warum er dann zu seinen Jüngern sagt, ich gebe euch Vollmacht, auch auf Finsternismächte zu treten, auf sie zu wirken, sie hinwegzutun. Das sagt er klipp und klar. Und er sagt auch eindeutig, das siehst du jetzt im Deutschen nicht, im Epheser 1,13, wo es heißt, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, da steht, das Wort heißt Spragizo, das bedeutet, also wenn ich jetzt einen Sack Mehl gekauft hätte zur Zeit Jesu, da kommt der Müller und da ist sein Siegel drauf. So ein rotes oder das gelbes Wachsding, da hat er seinen Siegelring drauf gehabt, da stand drauf, das gehört dem. Wenn der mir den verkauft, bricht er das Siegel, tut's weg, man macht ein neues Siegel drauf, jetzt kommt mein Siegelring drauf, jetzt gehört's mir. Und das passiert bei der Wiedergeburt. Die Bibel sagt, du wirst versiegelt, jetzt kommt praktisch dein Besitzanspruch. Und das bedeutet ausdrücklich, dass der Vorbesitzer keine Rechte mehr hat. Nämlich die Stelle in unserem Text, dass er bei den Besessenen und bei denen die Geister ausgetrieben hat und nicht nur die Kranken geheilt hat, das ist dann wieder von Gläubigen, die die Bibel nicht verstehen, missbraucht worden. Sie haben dann angefangen bei Gläubigen, die vielleicht lau waren oder nicht entschieden waren oder Probleme hatten oder die Bibel nicht verstanden haben oder einfach Anfechtung hatten, haben sie bei denen Gläubigen Geister ausgetrieben. Sie haben dann Dämonen geboten, sie sollen von denen weichen. Sie haben gesagt, es sind die Sünde deiner Vorväter. Wisst ihr, das genau kommt, wenn man die Bibel nicht versteht. Hier eindeutig handelt er als Messias, der Vollmacht hat über die Finsternismächte. Und die Bibel sagt, endgültig diese Mächte erledigt für uns Gläubige, hat er, als er ins Totenreich ging, nach seinem Tod, nach seiner Fahrt ins Totenreich, hat er alle Finsternismächte entmachtet. Als er auferstanden ist, dann war die vollkommen besiegt. Und in dem Moment, wie jemand gerettet wird, wenn jemand Herr Jesus annimmt als Erlöser, haben die Finsternismächte keine Macht mehr an ihn. Das siehst du aus Epheser 1,13, Kolosser 1,13, Kolosser 2,13. Schlecht, ist immer 13, immer 1, 2 und immer 13. Die Finsternismächte haben keine Macht mehr. Wisst ihr, und darum ist mir es wichtig, das, was hier passiert ist, dass er die Geister austrieb, die Dämonen hinweggetan hat, das war sein Auftrag. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt euch anguckt, Matthäus 12,43. Das ist ja hier, wo Israel die Sünde wieder den Heiligen Geist begeht. Da erklärt er, wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Das ist das, was hier passiert ist. Die Geister, die er in Matthäus 8 ausgetrieben hat, das gilt auch für die. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin, nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesem Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Wisst ihr, er sagt nicht, das ist der Normalfall, du musst jetzt bei gläubiger Geister austreiben, sondern er sagt, das ist dieses Geschlecht. Das steht im Griechischen, Genea, das ist die Generation. Das heißt, er hat zur Zeit, als er als Messias auf der Erde war, das ist Matthäus 8, was er hier getan hat, das hat er überall getan, er hat die Geister ausgetrieben, er hat Israel vollständig gesäubert von den unreinen Geistern. Aber jetzt kommt das Problem. Alle, die Befreiung hattet von diesen Finsternismächten, wenn die dann letztendlich der Herr Jesus aufgenommen haben als Erlöser, die Wiedergeburt erlebt haben, dann waren sie vollkommen frei von jeder Finsternismacht. Wenn die aber sich nur befreien ließen und der Herr Jesus nicht aufgenommen haben, ist genau das passiert. Dann wurde es schlimmer mit ihnen. Das müssen die Leute immer sagen, du musst den Herr Jesus aufnehmen. Er ist dein Schutz, er ist deine Sicherheit gegen Finsternismächte. Man muss dir keine Geister, keine Dämonen austreiben, man muss denen nicht gebieten, das steht überhaupt nirgends. Paulus macht das genau einmal in Apostelgeschichte 16. Ist doch interessant, in die ganzen Lehrbriefe gibt es keine Stelle, gar keine. Und in der ganzen Apostelgeschichte macht es der Apostel einmal, der Apostel der Heide jetzt ausdrücklich. Und zwar, als er auf den Pythonsgeist trifft. Pythia ist ein Titel, war die hohe Priesterin des Orakels von Delphi. Delphi war eines in Griechenland eines der okkultesten Zentren, das gab. Da saß eine Frau, die hieß immer Pythia, das ist der Titel. Die saß auf einem Dreifuß, auf so einem Hockerchen und aus einer Spalte kamen Dämpfe. Und mit diesen Dämpfen ist die in Ekstase geraten. Die ist in Trance gefallen und dann hat die Finsternismächte von ihrer Besitzer ergriffen. Dann hat sie geweissagt. Und so eine Person war die in Apostelgeschichte 16. Ihr könnt euch erinnern, die hat ja immer hinterhergeschrien, die sind Diener des lebendigen Gottes, die euch praktisch die Erlösung verkündigen. Und Paulus hat sich das viele Tage gefallen lassen. Er hat nicht gleich geboten. Erst als es dann wirklich auf dem Höhepunkt war, hat er als Apostel denen geboten und dann war er Ruhe. Aber du findest sowas nicht mehr. Wisst ihr, mir geht es auch darum, uns abzugrenzen. Ich kann jetzt nicht aus der Matthäus 8 Stelle und auch nicht aus der anderen Stelle herleiten, dass mir so vorgehen sollen. Wisst ihr, jetzt kommt jemand zu mir und hat unreine Gedanken. Was sage ich zu dem? Was sage ich zu dem jetzt? Wir beten, ich treibe dir jetzt den unreinen Geist aus. Völliger Unsinn. Wenn der wiedergeboren ist und unreine Gedanken hat, die kommen von unreinen Geistern. Aber laut Bibel ist der versiegelt. Die können bei dem letztendlich keinen Besitz ergreifen. Dann gilt 2. Korinther 10, Vers 4. Und dort steht, wenn diese Gedanken kommen, dann musst du sie gefangen nehmen. Das kann ich durch die vollkommene Erlösung. Ich kann durch die Erlösung, denen mir ist diese Gedanken, ich kann sie entmachten, ich kann sie vernichten. Ich kann jedem zeigen, wie er diese Gedanken los wird. Ich höre auf. In dem Moment, das ist jetzt Erfahrungswert aus der Seelsorge, wie ein Mensch beginnt bei sowas, den Finsternismächten zu gebieten, musst du dankbar sein, wenn er nicht psychisch völlig zerrüttet wird und am Schluss psychiatrische Behandlung braucht. Ich habe Leute kennengelernt, die waren so zerrüttet, hochbegabte Leute, dass sie nicht mehr arbeiten konnten. Wisst ihr warum? Die haben von morgens bis abends nur noch die Geister geboten. Wenn du die Leute nimmst, ihnen die Bibel erklärst, wie das wirklich ist, mit der Wiedergeburt hat der Teufel keine Macht mehr an dich. Wenn er dir Gedanken schießt, auch unreine Gedanken, er darf es eigentlich gar nicht, du musst dich nur wehren, biblisch. Du gehst nach 2. Korinther 10, 4 vor, das ist das Muster, 4, 5, 6, dort steht, du musst die Gedanken gefangen nehmen, das kannst du durch das vollkommene Opfer, durch das, was in dir drin ist, die Erlösung, kannst du die Gedanken gefangen nehmen. Das hat mit Geistergebieten nichts zu tun. Wisst ihr, das ist auch der Grund, warum der Paulus in den Lehrbriefen diese Dinge nicht mehr schreibt. Wisst ihr, wenn das wirklich so eine Praxis wäre und so wichtig, dann müsste doch der Paulus das in die Lehrbriefe schreiben. Tut er nicht. Genauso, wenn die Sünde der Vorväter ein Thema wäre, dann müsste der Paulus in die Lehrbriefe schreiben, genauso wie er schreibt, wie du in Christus bleiben sollst, wie du den alten Menschen ausziehst, den neuen anziehst, müsste er sagen, so müsst ihr jetzt gegen die Finsternismächte vorgehen. Macht er aber nicht. Warum nicht? Hat er das vergessen? Nein. Sondern er weiß ganz genau, mit der Wiedergeburt bin ich versiegelt. Die Finsternismacht hat keine Macht mehr an mir. Ich bin vollkommen gereinigt durch Jesu Blut. Ich bin vollkommen hier in Sicherheit. Wenn der Teufel mir dann feurige Pfeile schickt, Gedanken, muss ich sie laut 2. Korinther 10, Abvers 4, wer da Probleme hat, lest die Stelle, merkt sie euch. 2. Korinther 10, Vers 4. Muss ich sie gefangen nehmen? Und dann haben sie keine Macht mehr an mich. Wisst ihr, und er hat die Jünger hier auch Vollmacht schon zu Lebzeiten, Lukas 10 gegeben, ab 17, über die Finsternismächte. Und Hebräer 2, 3 und 4 sagt klipp und klar, das war diese Austreibung von Dämonen, dieses Handeln war Apostelzeit. Und darum sagt Paulus in 2. Korinther 12, 12, wisst ihr, und da muss ich dann sagen, wenn jemand sagt, das müssen wir heute tun, dann sage ich, bist du ein Apostel? Ein Apostel musste den Auferstandenen gesehen haben. 2. Korinther 12, 12. Die Zeichen eines Apostels, das ist Hebräer 2, 3 und 4. Der Jesus hatte die besondere Vollmacht und die Apostel hatte die Vollmacht. Sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Das sind die drei gleichen Worte wie in Hebräer 2, 3 und 4. Und das sind die gleichen Worte wie in der Apostelgeschichte. Das heißt, er sagt klipp und klar, das war zur Zeit der Apostel. Aber jetzt in unserer Zeit, wisst ihr, und drum ist mir das wichtig auch heute Abend, dass wir jetzt nicht hingehen und sagen, oh, der Herr Jesus hat Besessene und wo unreine Geister oder wo Finsternismächte waren, die hat er ausgetrieben mit einem Wort, er hat die Kranke geheilt. Dass wir jetzt hingehen und einfach sagen, also jetzt geht es genau gleich. Stimmt einfach nicht. Ist einfach nicht wahr. Wisst ihr, ich muss einfach sehen, die Bibel sagt, genau die zwei Dinge, Kranke Heilung, Finsternismächte spektakulär auszutreiben, ist geschehen beim Herr Jesus und bei den Ohrenzeugen. In die Lehrbriefe kommt es gar nicht mehr vor. Ja, warum nicht? Wisst ihr, das ist klar. Weil die Bibel davor ausgeht, das, was in den Lehrbriefe geschrieben steht, das gilt. Du erlebst die Wiedergeburt, du nimmst den Herr Jesus auf ins Herz, derselbe Sekunde wirst du wieder geboren, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und damit sagt die Bibel, hat der Teufel kein Recht mehr an dir. Jetzt kommen wir zu einem ganz üblen Kapitel. Wenn du hingehst und wieder sündigst oder dem Teufel zustimmst, dass er das tun darf, dann bist du selber schuld. Wenn du dich darauf berufst, du bist gereinigt durch Jesu Blut, du bist wiedergeboren zur lebendigen Hoffnung, die Finsternis macht hat kein Recht mehr an dir und das im Glauben in Anspruch nimmst, können die nichts machen. Wenn die Gedanken kommen, nimmst du sie gefangen mit 2. Korinther 10, 4. Wisst ihr, wie man das macht? Das ist eigentlich das größte Problem bei Leuten, die das Problem haben. Wenn da ein Gedanke kommt, dann fangen die an, oh Herr, und fangen da zu gebieten oder sagen, oh Herr, ich will das nicht. Sie fangen da zu reagieren. Das ist in der Phase, wo du vielleicht ein ganz junger Gläubiger bist, habe ich das auch gemacht. Da ist das einfach vielleicht auch Hilfe und Gott erbarmt sich auch. Aber die Bibel sagt was ganz Einfaches. Sie sagt, du musst sie gefangen nehmen. Wie nehme ich die gefangen? Wisst ihr wie? Indem ich nicht darauf reagiere. Jetzt kommt bei mir so ein Gedanke. Jetzt weiß ich bin ein Gotteskind, ich bin wiedergeboren, ich bin gewaschen in Jesu Blut, ich lebe nicht ihrer bewussten Sünde, wo ich jetzt zuerst mir Jesus bekennen müsste, sondern ich bin ein Gotteskind und letztendlich bin ich durch diese Versiegelung so, dass die Finsternis keine Macht an mir hat, sie hat kein Recht an mir. Ich bin völlig frei. Jetzt berufe ich mich einfach im Glauben darauf, sage, danke Herr, dass ich vollkommen sicher bin und vollkommen frei bin in dir. Und dann gehe ich hin, ich bete manchmal noch, ganz selten, ich habe es auch nicht oft, aber wenn es kommt, dann sage ich zu mir, Jesus, ich weiß, das ist jetzt Erfechtung, ich danke dir, dass ich in dir völlig sicher bin, völlig gereinigt, völlig frei von jeder Finsternis macht. Und dann gehe ich einfach hin, wenn der Gedanke kommt, ignoriere ihn. Es ist Bluff. Ich weiß, es ist Bluff. Ich reagiere nicht drauf. Wisst ihr, was passiert? Es geht oft nur Sekunden. Bei manchen geht es länger, wenn sie den Kampf neu lernen müssen zu kämpfen. Die verschwindet, die kommen nicht mehr. Die geht weg. Es geht weg. Sobald du anfängst, dich den Gedanken zu stellen und glaubst, das sind reelle Dämonen, die ein Recht haben an dir, die dich angreifen und du gebietest ihnen, dann nimmst du ja Kontakt mit ihnen auf. Wisst ihr, was passiert? Du kriegst keine Ruhe. Ich hatte eine Schwester aus dieser Gemeinde. Sie ist dann weggezogen in ein Altersheim. Ich wohne schon bei dem Herrn, das ist schon viele Jahre her. Die ruft mir eines Tages auf einer Konferenz an und sagt, dass sie letztendlich Dämonen hat, als Wiedergeborene. Sie hat mir erklärt und gesagt, sie kann mir sogar genau sagen, in welchem Teil ihres Körpers in die Knochen die Dämonen sind. Naja, ich bin manchmal sehr gutmütig und harmlos, aber wenn es mich packt, ist nicht so nett. Das mich gepackt. Ich habe ein Telefon, die Schwester angefahren. Na, leid tut's mir nicht, aber es war nicht sehr schön. Ich habe sie angefahren am Telefon und gesagt, das ist alles Unsinn, was du erzählst. Du bist ein Gotteskind, du hast keine Dämonen, du hast keine Finsternismächte, das ist ein Bluff vom Teufel. Und es war dann interessant, sie ließ es sich sagen. Ich habe ihr genau erklärt, wie man reagiert. Später klingelt das Telefon. Dieselbe Frau, die völlig depressiv, völlig verschüchtert am Telefon mit weinerlicher Stimme mir hier das vorgeholt hat, jubelnd am Telefon, kommt der Schrei durchs Telefon, es ist alles weg. Ich sage, klar, ist weg, weil es Bluff war. Es ging ungefähr ein Jahr, dann kam wieder die weinerliche Stimme. Ich habe ihr nur eine Frage gestellt. Ich hab sie nicht seelsorgerlich, ich habe nur eine Frage gestellt. Hast du zugestimmt? Ja. Sei. Du musst jetzt genau das Gleiche wieder tun. Du gehst zum Herrn, nimmst den Ausspruch, dass du vollkommen frei bist, dass sei Erlösung, dass da die Finsternismacht kein Recht mehr hat und dann ignorierst du es, dann ist es weg und dann ist es wieder weg. Wisst ihr, und das ist das Problem. Darum gehe ich jetzt bei der Passage drauf ein. Wenn jetzt jemand die Bibel nicht versteht, Matthäus 8 ist unter mosaische Gesetz, Matthäus 8 ist Hebräer 2, 3 und 4. Wenn das jemand nicht versteht, dann sagt er, also gut, komm, jetzt treiben wir die Geister aus bei dir. Jetzt heilen wir die Krankheit bei dir. Das ist einfach falsch. Das ist einfach ein Missverständnis der Bibel. Sondern, wisst ihr, wenn ihr jetzt auch nochmal auf den Zettel guckt, ich habe hier nochmal aufgelistet, wäre gar nicht so nötig gewesen. Ich habe einfach nochmal drauf, 2. Petrus 3, Vers 2, dass der Jesus der Apostel genau angewiesen hat. Ich lese die Stelle nochmal. Weil die spielt eine ganz große Rolle für das Verständnis. Wisst ihr, und ich kann euch das nur ans Herz legen, dass er hier keinen Millimeter nachgeht. Und zwar, ihr kriegt seelsorgerlich keine Ruhe, wenn ihr hier nicht aufpasst. 2. Petrus 3, Vers 2. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, das ist die ganze Prophetie auf der Herr Jesus, und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Wisst ihr, was das heißt? Der Jesus hat den Aposteln genau aufgetragen, was sie sagen und schreiben sollen. 1. Thessalonicher 4, Vers 2. Ist genauso wichtig. Ist ja, da ist der Schlüssel. Denn ihr wisst, er sagt nicht, ihr fühlt es, ihr wisst es, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus. Der Jesus hat ihnen genau gesagt, was sie aufschreiben sollen. Er hat ihnen genau Gebote gegeben, was sie tun sollen. Wisst ihr, wenn ich jetzt die Lehrbriefe lese, Römer bis Judas, und da steht nicht drin, dass ich die Kranke heilen kann, wie zur Zeit der Apostelgeschichte. Da steht nicht drin, ich soll Dämonen austreiben. Da steht nicht drin, dass ich Sünde der Vorväter behandeln soll. Ja, Entschuldigung, hat der Herr Jesus das vergessen? Nein, sondern das ist für die Gläubigen kein Thema. Jetzt muss ich sagen, ja, was ist denn? Dann lese ich halt, was wir gelesen haben, Epheser, ganz wichtig, 1,13, Vers 1,7, 1,13, Kolosser 1,13, Kolosser 2,13, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Die Finsternis hat kein Recht mehr an uns. Habe ich eine bewusste Sünde? Dann hat der Teufel wieder einen Ausspruch, dann kann er mich quälen. Dann gehe ich einfach zu meinem Jesus, bekenne ihm meine Sünde und dann sagt 1. Johannes 1,7-9, bereits wenn ich es bekenne, ich muss nicht mal bitten, vergib es mir, bereits wenn ich es ihm bekenne, ehrlichen Herzen, sagt die Bibel, reinigt mich das Blut Jesu automatisch von jeder Sünde. Es reinigt mich automatisch. Und in derselben Sekunde hat der Teufel jedes Recht an mir verloren. Und wenn dann noch Gedanken kommen oder Anfechtungen oder Gefühle, kann ich die, ich sag's mal so, ich kann die, darf ich Schwäbisch sagen, ich kann die am Kragen packen und sie erledigen. Die haben kein Recht an mir. Und am einfachsten ist, wenn das kommt, ignoriere. Ich gehe dann einfach hin und sage, Herr, ich reagiere auf das nicht mehr. Splüff. Ich muss das nur einmal oder zweimal beten, denn ich schaue, das ist vorbei. Dann hast du deine Ruhe und die Finsternis hat keine Macht mehr. Die hören, sobald sie merken, dass du dich aufs Opfer Jesu berufst und zu meinem Jesus gehst, hören sie sofort auf. Aber wenn man das nicht weiß, wisst ihr, dann geht man zu Menschen. Und dann fängt man an, menschenabhängig zu werden. In 1. Korinther 10, 20 zum Beispiel, das ist die einzige Stelle, wo der Paulus auf sowas eingeht, sagt er was ganz Einfaches. Er sagt hier nicht, treibe Dämonen aus. Er sagt hier nicht, tue solche Dinge. Er sagt, und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Vers 20. Er sagt hier, nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass er in Gemeinschaft mit den Dämonen sei. Jetzt sagt er nicht, wenn du versehentlich, da geht es ja um Götzeopfer. Genauso könnt ihr heute sagen, du nimmst alternative Heilmethoden, die okkult sind, das ist gleich. Wenn du da hingegangen bist, sagt er nicht, jetzt treibt die Dämonen der Hämopathie aus oder sowas. Sagt er überhaupt nicht. Sondern er sagt, ich will nicht, dass du mit denen Gemeinschaft hast. Er sagt, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir stärker als er? Er sagt was ganz Einfaches. Wenn ich die Bibelstelle ganz nüchtern lese, dann sagt er, tu Buße. Ich muss einfach hingehen und das aufhören. Ich beende das und sage, Herr, vergib mir, beende das und dann ist es vorbei. Er sagt nicht, wehre den Dämonen. Wisst ihr, ich sage die Leute immer, ich gehe da ganz primitiv vor. Ich sage, wenn sie sagen, ja, aber es steht doch in der Bibel, dort und dort sei. Halt. Es steht nicht mehr in den Lehrbriefen. Der Herr Jesus hat ihnen ganz genau gesagt, was sie tun sollen, was sie aufschreiben sollen. Wenn das da nicht steht, hat er es vergessen? Haben es die Apostel vergessen aufzuschreiben? Oder spielt es für uns keine Rolle? Ja, was tue ich da mit den Finsternismächten? Sage, du musst lesen, was hier geschrieben steht. Sobald du im Lichte wandelst, sobald du jede bewusste Sünde aufgibst und dich auf die Erlösung berufst, hat die Finsternis keine Macht mehr an dich. Wisst ihr, und wenn man das nicht versteht, dann kriegt man ein Problem. Mit was wir uns rumzuschlagen haben, ist was ganz anderes. 1. Timotheus 4,1. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, da steht im Griechischen Kairos, also Zeitpunkte des Endes, das ist praktisch Endzeit, etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Das heißt, wir haben es mit der Lehre der Dämonen zu tun. Wir müssen uns vor allem abwenden, was nicht klare Lehre der Apostel ist in die Lehrbriefe. Er sagt, da gehört dazu, dass man verbietet zu heiraten, das Zölibat zum Beispiel, dass man Speise nicht genießen darf und so weiter und so weiter. Wisst ihr, es gibt Lehrer, fromme Lehrer, die sind von Dämonen gegeben, um die Leute zu packen. Mit dem habe ich zu tun. Er sagt aber jetzt nicht, wehre den Dämonen, dass die aufhören zu lehren. Er sagt, wende dich weg. Wisst ihr, es ist immer gleich. Du wendest dich von dem weg, ignorierst es vollständig, sagst, mit dem will ich nichts zu tun haben, gehst zu mir Jesus, nimmst sein vollkommenes Opfer für dich in Anspruch. Derselbe Sekunde bist du völlig frei von jeder Macht der Finsternis. Das heißt zu Deutsch, wenn ich jetzt Matthäus 8 lese, jetzt kommen die Leute und sagen, ja, wie kann man einen Abend über Matthäus den ganzen Abend nur auf dem rumreiten? Das ist notwendig, glaubt's mir. Jetzt kommt jemand zu mir und sagt, guck her, er hat die Dämonen ausgetrieben, jetzt treibe ich Dämonen aus. Dann sage ich, stopp. Dann mache ich genau das gleiche wie heute Abend. Dann sage ich, wo steht es? Matthäus 8. Was ist das für ein Zeitalter? Weiß er meistens nicht. Zeitalter des Gesetzes. Was gilt hier? Hebräer 2, 3 und 4. Der Herr Jesus hatte diese Praxis und diese Vollmacht. Die Apostel hatte diese Praxis, diese Vollmacht. Hebräer Brief sagt, das ist so. 2. Petrus sagt, der Jesus hat aber die Apostel genau aufgeschrieben, was sie tun sollen. Und in den Lehrbriefen findest du nicht mehr, dass ich das tun soll. Also kein Thema. Da muss ich aber gucken, wer, was muss ich tun, wenn Finsternismächte da sind? Epheser 6, die Waffenrüstung des Gläubigen. Und die ist einfach. Wie ist Waffenrüstung? Der Helm des Heils. Das heißt, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ich muss klar wiedergeboren sein. Der Gürtel der Ehrlichkeit. Der Schild des Glaubens, Schwert des Geistes und an den Füßen gestiefelt zu evangelisieren. Ich muss einfach geistlich klar stehen. Und da kann ich im Glauben mit dem Schwert des Geistes und mit dem Wort Gottes jede Finsternis macht, abwehren. Das ist 2. Korinther 10, 4. Ich stelle fest, ich bin in Christus völlig sicher. Ich stelle fest, in ihm, er ist ja gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3, 8. In ihm bin ich völlig sicher. Ich beruf mich auf ihn, nehme seine Erlösung in Anspruch und ignoriere die Finsternis. Warum? Weil die Finsternis ein Lügegeist ist und in der Regel lügt. Die lügt. Biblisch die Wahrheit, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Heilige sie deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit und der Teufel lügt. Alles, was von der Bibel abweicht, ist Lüge. Wenn mir jemand sagt, ich muss zum Beispiel, wenn jemand so Anfechtung hat, muss ich den Geister gebieten, das ist Lüge. Wisst ihr, von daher ist für uns, ich sage es einmal vorsichtig, vollständig einfach, weil Apostelgeschichte 26, 18 sagt etwas. Und da ist der Schlüssel drin. Wisst ihr, ich muss jetzt die Bibel einfach so lesen. Ich habe das auch lernen müssen. Gott sagt, was er meint und meint, was er sagt. Wenn solche Stellen so geschrieben sind, dann meint er es einfach so. Er redet von den Heiden, von uns. Um ihnen die Augen zu öffnen. Damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Das haben wir getan. Von der Herrschaft des Satans zu Gott. Bei Herrschaft steht im Griechischen Exousia. Exousia ist das klassische Wort für Vollmacht. Das heißt, bei der Wiedergeburt habe ich mich aus dem gesamten Herrschaftsbereich des Teufels entfernt. Ich habe mich wegbekehrt. Drum sagt Kolosser 1, wir sind versetzt vom Reich des Teufels in das Reich Gottes. Das heißt, der Teufel hat da nichts mehr zu sagen. Ich bin jetzt ein Gotteskind. Er hat keine Herrschaft über mich. Seit wann? Damit sie Vergebung der Sünden empfangen. In der Sekunde, wie ich Vergebung der Sünde empfange und das dann genannte Erbteil, nämlich die Wiedergeburt, das ganze Paket, hat der Teufel kein Recht in mir. Wisst ihr, und das ist einfach Fakt. Und ich brauche dann nicht hingehen und mich da mit denen rumschlagen. Dann könnte ich sagen, oh, ich komme mir so gebunden vor. Wisst ihr, immer wenn die Leute sagen, ich denke, ich meine, ich fühle, ich komme mir so vor, kannst du schon davor ausgehen, dass der Teufel eine Falle gestellt hat. In der Regel sagt die Bibel, du weißt, dass du mit Christus gekreuzigt bist. Du fühlst es nicht. Du weißt, dass du in Christus völlig frei bist. Du weißt, dass die Finsternis keine Macht an dir hat. Du weißt es. Woher? Durch die Wahrheit, durch die Schrift. Und der Heilige Geist macht es lebendig. Aber ich fühle es nicht. Jetzt steht in 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Der Geist des Herrn ist in unsere Herzen, der Heilige Geist. Der Herr ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen eingezogen. Und die Bibel sagt, das ist Freiheit. Da gibt's keine Bindungen der Finsternis, die mich packen können. Erst wenn ich in Sünde falle und die Sünde nicht lasse und mich nicht reinigen lasse, indem ich die Sünde bekenne, dann kriege ich ein Problem. Ihr müsst 1. Johannes 1, 7 bis 9 langsam lesen. Wenn ich die Sünde bekenne, passiert's. Dann reinigt mich das Blut automatisch. So wie der David gebetet hat im Psalm 51, entsündige mich mit Isop, dann kommt das Blut und reinigt mich. Aber die Bibel sagt, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. In dem Moment, wie ich mich reinigen lasse durch Jesu Blut, weil Jesus einfach mein Herz völlig öffne, weicht jede Bindung, jede Finsternis macht, weicht aus mir, geht weg. Jetzt kommt eigentlich das Problem. Wenn ich das nicht glaube, dann passiert auch nichts. Aber er hat schon verheißen in Johannes 8, und das ist ein ganz wichtiges Kapitel, vielleicht prophetisch das Wichtigste, was der Gemeinde geschrieben wurde. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Das sind jetzt die Gläubigen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Also das Wort Gottes. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Das ist das, was wir tun, wenn wir die Bibel lesen und der Heilige Geist es lebendig macht. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer macht mich frei? Das Gebiet, das ein Dämon geht, oder die Wahrheit? Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. In dem Moment, wie ich die Erlösung Jesu in Anspruch nehme, bin ich frei. Ist Fakt. Ist unzweifelhaft. Da steht im Griechischen Aorist 1, das heißt, da beginnt sofort die Freiheit. In derselben Sekunde. Und darum ist da, sobald ich dann komme, passiert 2. Korinther 3, 17. Dann ist der Geist des Herrn da, dann ist Freiheit, da bin ich völlig frei. Galater 5, 13, wisst ihr, da könnt ihr jetzt sagen, der Herr hat angeordnet, dass man bei euch die Sünde der Vorväter behandelt. Der Herr hat angeordnet, dass man bei euch die Finsternismächte vertreibt. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Ich bin zur Freiheit berufen. Meine Berufung, meine Erlösung, die ich habe, die ich als Geschenk bekommen habe, beinhaltet Freiheit. Bloß sagt er, jetzt soll es keine Ausrede sein, dass du sündigen darfst. Das meint er natürlich, ist nicht erlaubt. Wisst ihr, ich habe Leute, die sagen, in ihrer Gemeinde gibt es nicht einen, der frei ist von Dämonen. Da muss ich sagen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr seid völlig verblendet, oder der, wo das lehrt, ist gar nicht wiedergeboren, und die, wo da drin sitzen, das gleiche auch nicht. Wisst ihr, das ist irre Lehre ohne Ende. Die Bibel sagt, in Christus bist du völlig frei. Das ist die Erlösung. Wisst ihr, das kann doch nicht sein, dass Gott, wenn das eine Praxis wäre, Dämonen auszutreiben, bei Gläubigen, hinzugehen, Sünde der Vorväter zu behandeln, wenn das ein Thema wäre, dann hätte es ja die Apostel vergessen aufzuschreiben. Oder noch schlimmer, das ist schon Lästerung, so ein Gedanke, der Jesus hätte es ihnen nicht gesagt. Der Jesus hat es ihnen nicht gesagt. Sie haben es nicht aufgeschrieben, weil es kein Thema mehr ist. Er hat der Apostel was ganz anderes gesagt. Er hat der Apostel gesagt, ihr seid versetzt vom Teufel seinem Einflussbereich in meinen Einflussbereich. Und wo er ist, der Herr, wo sein Geist ist, ist Freiheit. Und da haben die Finsternismächte kein Recht, wenn sie jetzt kommen über Gedanken. Sie kommen in der Regel nur über Gedanken. Dann habe ich sie laut 2. Korinther 10, 4, habe ich sie gefangen zu nehmen und rauszuschmeißen, indem ich einfach nicht auf sie reagiere. Ist er, da gehört auch die Waffenrüstung dazu. Im Glauben, durch das Schild des Glaubens, mit dem Schwert des Geistes. Ich gehe hin und sage, steht nichts geschrieben, also ist das, was mir jetzt der Teufel einredet, Lüge. Also nämlich Schwert des Geistes sagt, weil es geschrieben steht, reagiere ich nicht drauf. Wisst ihr, der Teufel kann nichts mehr tun, wenn du dich aufs Wort berufst. Er hat keine Chance. Ich habe Leute gesehen, die so gebunden waren, dass sie wirklich seelische Notfälle waren. In dem Moment, wie die begonnen haben, das zu tun, was ich jetzt erkläre, sich aufs Wort Gottes gestellt haben, es ist kurze Zeit gegangen, die sind normal. Wisst ihr, wie es bei mir war? Ich hatte da ja auch, ich war vollkommen kaputt auf der Schiene. Eines Tages, ich hatte immer die Anfechtung, immer das, die Gedanken, immer das. Eines Tages bin ich aufgeschreckt und habe plötzlich gesagt, Moment mal, ich habe das ja schon nicht mehr. Dann habe ich überlegt, wann hattest du das letzte Mal? Ich habe es fast schon vergessen gehabt. Wisst ihr, das verschwindet spurlos aus deinem Leben. Der Teufel versucht dich natürlich immer anzulügen, das ist ja klar. Aber wenn du 1. Johannes 1, 7-9 praktizierst, du wandelst im Licht, dann reinigt dich das Blut ununterbrochen. Du bekennst ihm die Sünde, dann reinigt dich das Blut wieder. Und wenn du jetzt etwas hast, wo du merkst, das geht schon eher so, dass du glaubensmäßig härter vorgehen musst, dann hast du Römer 6, 6-18. Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus gekreuzigt seid? Jetzt haltet euch dafür. Und da sagt er klipp und klar, dem du nachgibst, dessen Sklave bist. Du gibst dem Teufel nach oder glaubst du seinen Lügen, macht er einen Gefangener aus dir. Wisst ihr, ich habe es nicht auf dem Zettel, aber ich sage euch die Stelle, 2. Timotheus 2,24. Das ist eine typische Stelle. Das passiert halt bei Gläubigen. Und das musst du vermeiden durch das, dass du dich an die Schrift, an die Wahrheit hältst. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Fähig zu lehren, geduldig in der Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte, zur Vollerkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Entschuldigung, haben die Apostel vergessen, hier dem Teufel zu gebieten, dass er weicht? Die Bibel sagt was völlig anderes. Du musst beten, dass der Vollerkenntnis kriegt, der Mensch. Wenn er Vollerkenntnis kriegt oder wenn du Vollerkenntnis kriegst, kannst du aus dem Fallstrick des Teufels so herausgehen, wie du den Raum durch die Tür verlässt. Die Tür ist offen, steht im Jesaja 61. Du kannst aus jedem Fallstrick des Teufels, sobald du die Erkenntnis von der Bibel hast, kannst du im Glauben rausgehen. Das ist das vollkommene Opfer, ein vollkommenes, totales Opfer. Du kannst im Glauben rausgehen, die können dich nicht mehr halten. Das ist Befreiung. Darum sagt die Bibel, die Erlösung ist eine frohe Botschaft, das ist eine Botschaft der Befreiung. Und die Irrlehrer machen immer das Gleiche. Statt dass sie die Leute in die Befreiung, in die Freiheit führen, führen sie sie in die neue Zwänge hinein. Das hat jemand gesagt, das sag's nicht gern, aber die Leute, die behandelt werden müssen, auch wegen psychosomatischer Probleme, 50% Gläubige sind, das glaube ich. Das kommt aber von den Irrlehrern, die ihnen falsche Lehre beibringen. Dort, wo das Evangelium klar verkündigt wird und wo die Leute begreifen, ich kann aus diesem Fallstrick raus. Wisst ihr, da steht es doch klipp und klar. Da steht doch nicht, gebiete diesen Finsternismächten. Da der Teufel hat jemand gefangen. Jetzt gebiete dem Teufel, dass er den frei macht. Steht doch nicht. Da steht, bete, dass er volle Erkenntnis kriegt. Er kriegt volle Erkenntnis im Wort, stimmt dem Glauben zu und derselben Sekunde schon raus. Wisst ihr, was völlig anders. Was jetzt bei einem Ungläubigen, der unter die Finsternis mächtig ist? Ganz einfach. Der muss sich bekehren. Da kann ich dann fasten und beten und zum Herrn schreien, schenkt, dass er sich bekehrt. Wenn der sich bekehrt, ist er in derselben Sekunde der Wiedergeburt vollständig frei, dass der vielleicht psychisch noch von seinem alten Leben geprägt ist, noch kaputt ist und noch nicht frei ist und jetzt zuerst sich das neue Leben gewöhnen muss. Das ist was ganz anderes. Aber er ist definitiv frei. Er darf halt nicht auf den Teufel hören. Wenn jetzt sagt die Bibel in 2. Korinther 5, 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist in der Kirchengeschichte halt vorgekommen. Da haben Leute geboten und da sind Dämonen angeblich bei Gläubigen unter großem Geschrei ausgefahren. Das war Bluff. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Ich gucke nicht drauf, ob da jetzt jemand zuckt und schreit und sagt, es ist ein Dämon gegangen. Ich sage, laut Bibel im Glauben ist bei einem Wiedergeborenen, der nicht in Sünde lebt, keine Finsternis macht, berechtigt ihm etwas zu tun. Jetzt sage ich zu dem Menschen, der Hilfe will, nimm einfach die völlige Erlösung in Anspruch. Du bist ein Gotteskind, nimm das in Anspruch, was du hast im Glauben. Dann gehen alle Finsternismächte weg in derselben Sekunde. Ihr versteht. Matthäus 8, Vers 16. Er hat die Besessenen weggetrieben. Die Apostel haben es getan. Er treibt die Geister aus mit einem Wort. Und diese vollkommene Erlösung, die zieht bei dir automatisch und bei mir. In dem Moment, wie die Wiedergeburt geschah, hat er alle Finsternismächte aus uns hinweggetrieben. Das ist Fakt. Wenn sich die Gläubigen an diese Tatsache halten, sind keine Finsternismächte da. Ich fasse nochmal zusammen. Wir sind in Matthäus 8 immer noch in der Zeit des Gesetzes. Der Jesus macht diese spektakuläre Befreiung von Finsternismächten auch, um zu beweisen, dass er der Messias ist. Es war laut Hebräer 2, Vers 3 und 4 auch richtig, dass der Jesus, der Messias und die Apostel das getan haben. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, in dem Moment, wie der Herr durch den Heiligen Geist in mein Herz kommt, der Geist der Sohnschaft, der Herr ist der Geist. Sobald er in mein Herz kommt, die Wiedergeburt geschieht, sagt Epheser 1, Vers 13, der Vorbesitzer hat keine Rechte mehr. Kolosser 1, 13 und Kolosser 2, 13 sagt, du bist versetzt aus dem Bereich der Finsternis in das Reich Gottes. Apostelgeschichte 26, 18 sagt, bei der Bekehrung hast du dich von der ganzen Macht und von dem Recht, dass der Teufel ein Recht an dir hat, wegbekehrt. Du bist weg, du bist vollständig weg. Und wenn du jetzt im Lichte wandelst, oder wenn du eine bewusste Sünde hast, du bringst sie einfach an Jesus, bekennst sie ihm, dann reinigt dich das Blut Jesu und derselbe Sekunde bist du völlig frei. Wenn der Teufel dich in Gedanken quält, dann musst du einfach hingehen, das Schild des Glaubens, Schwert des Geistes, stellst dich dagegen und nimmst es gefangen. Indem du aus dem Fallstrick rausgehst, indem du sagst, nein, das hat mit mir nichts zu tun. Da kannst du sogar, das hatte ich einmal, also ich will hier ganz offen und ehrlich sagen, ich hatte einmal eine Phase meines Gläubigseins, wo ich auf mich von diesen Verführungen alle gereinigt habe und rausgegangen bin und auf die Bibel zurückgegangen bin, hat der Teufel versucht, mich kaputt zu machen. Das ist bei mir zum Beispiel passiert, dass ich morgens im Halbschlaf beim Aufwachen, hat der Teufel mir eingeredet, du hast einen Mord begangen. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Mord begangen. Ich habe vielleicht einmal eine Fliege totgeschlagen, aber noch nie einen Mord begangen. Ich habe noch nie ein größeres Lebewesen wie so ein Ungeziefer getötet. Bin ich immer ein Jäger, nix. Wisst ihr, und der Teufel hat mir das so eingeredet, dass ich gefühlsmäßig nicht mehr sicher war, ob ich es nicht getan habe. Das ist immer der Teufel. Es ging so lang, bis ich im Glaube genau das getan habe, was ich beschrieben habe. Ich habe mich auf das vollkommene Opfer gestellt, habe die völlige Erlösung angenommen und habe einfach Widerstand geleistet mit dem Schild des Glaubens, mit dem Schwert des Geistes. Wisst ihr, was passiert ist? ist verschwunden, spurlos, kam nie mehr wieder. Nie mehr. Wenn wir das tun, gehen die Finsternismächte alle weg. Aber ich muss im Lichte wandeln, ich muss ehrlich vor Gott sein. Wenn ich eine bewusste Sünde habe, bringe ich sie dem Herrn Jesus und lasse mich hier reinigen. Ich bringe es einfach. Aber ich darf nicht auf die Stimme des Teufels hören. Ich darf nicht anfangen zu sagen, wisst ihr, ich habe mit den Führern von den Bewegungen mich rumgeschlagen. Ich darf nicht anfangen zu sagen, ich habe Sünde der Vorväter. Ich habe den größten Guru dieser ganzen Bewegung, habe ich Prediger gehört, der hat gepredigt. Alle diese Erscheinungen, alles was hier schief läuft, sind die Sünde der Vorväter. Ich war so dumm, es zu glauben. Heute muss ich sagen, Entschuldigung, wo steht das? Ich habe mit einem der Führer dieser Bewegung mich auseinandergesetzt. Ich habe zu ihm ganz einfach gesagt, Entschuldigung. Sie haben keine einzige Bibelstelle, keine, stimmt nicht, falsche Lehre. Ist er wütend geworden. Ist klar. Sagt er, Sie setzen sich absolut ein. Nein, ich setze mich nicht absolut, ich will nur eine Bibelstelle. Wisst ihr, wenn er mich erwischt, dass ich etwas lehre und habe keine Bibelstelle und habe keine Lehre, dann müsste er mir an die Gurgel gehen. Ist gar keine Frage. Wisst ihr, die Bibel sagt, du darfst nicht übers Geschriebene hinausgehen. Das sind lauter Erfindungen, wo der Teufel den Leuten Gedanken eingegeben hat, religiöse Gedanken, und damit bindet sie andere. Knechte herrschen über euch. Klagelieder 5, Vers 8. Wisst ihr, und die Freiheit in Christus besteht, dass ich aus solchen Stellen lese. Wisst ihr, wie ich so eine Stelle lese? Da lese ich mit großer Freude, er kann Krankheit heilen, wenn er will. Zu der Zeit war es der Normalfall. Wunderbar, wie er sie geheilt hat. Er hat alle Besessenen freigemacht. So hat er mich bei der Wiedergeburt völlig freigemacht von jeder Finsternismacht. Es ist wunderbar. Und da schreibt er gleich, du darfst diese Praxis jetzt nicht zulassen, weil die ist mit Jesaja 53,4 erfüllt. Das ist doch herrlich. Jetzt hast du klare Verhältnisse. Und wenn wir uns an das halten, wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt unsere Seele zur Ruhe. Dann hast du völlige Ruhe in Christus. Da kannst du ganz allein sein. Niemand kann dir helfen. Du brauchst niemanden. Du gehst zu meinem Jesus und sagst, dein vollkommenes Opfer. Oh, wie wunderbar. Ich bin völlig frei. Ich bring dir jetzt noch was. Ich denke, dass eine Sünde da ist. Dein Blut macht mich dann völlig rein. Das weiß ich. Und ich bin völlig frei. Keine Macht der Finsternis hat irgendein Anrecht an mir. Ist das nicht herrlich? Da kannst du lächeln. Versteht ihr? Da kannst du lachen. Da kannst du froh sein. Das ist eine frohe Botschaft. Und kein neues mosaisches Gesetz. Und da ist nämlich der Unterschied, ob du das Evangelium hast oder ob du ein neues Gesetz hast. Ich möchte beten. Herr Jesus, was für eine Herrlichkeit, was du getan hast. Du hast diese Lichtswelt beim Vater verlassen. Du bist Mensch geworden wie wir. Du bist geboren vor einer Jungfrau. Du bist gezeugt vom Heiligen Geist worden. Du hattest keine Sünde. Du hast alle unsere Sünde getragen. Alle Flüche, alles Anrecht der Finsternis hast du zerstört. Du bist ins Totenreich gefahren, bist wirklich für uns gestorben, bist auferstanden und du lebst. Und du hast triumphal bewiesen, dass es so ist, durch die Himmel durchschritten, bist ins himmlische Heiligtum. Hast dein Blut auf den Sühnedeckel gesprengt, hast eine völlige Erlösung geschaffen und hast sie durch den Geist der Sohnschaft, durch deinen Heiligen Geist in unsere Herzen gesenkt. Und wir sind frei. Wir sind versetzt vom Einflussbereich des Teufels in den Einflussbereich von dir. Der Teufel hat, wenn wir ihm kein ausdrückliches Recht durch Sünde oder durch Wille einräumen, kein Recht uns, wir sind völlig frei. Jetzt gib uns einfach Gnade und Vollerkenntnis, dass wir es verstehen, dass wir aus jedem Fallstrick des Teufels einfach durch Vollerkenntnis herausgehen und dass du durch das verherrlicht wirst. Du sollst verherrlicht werden und dein vollkommenes Opfer, und dafür beten wir dich an. Amen.